Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Heute planen wir einen kleinen Abstecher nach Namibia. Von dort kommt mein Gast Erik Sell, besser bekannt als Ease. Man könnte ihn auch als eine Art musikalischen Botschafter bezeichnen. Seine Musikrichtung ist Kwaito, die er mit seinen Songs auch hier nach Deutschland bringt, dem Land, aus dem seine Ur-Urgroßeltern kommen. Deshalb nehmen ihm einige auch erstmal nicht ab, dass er Afrikaner ist, wenn er ihnen gegenübersteht. Über seine Geschichte werden wir uns unterhalten. Guten Morgen, Erik Sell. Guten Morgen, Ease.
Yes, ja, guten Morgen, Deutschland.
Oh, da hat jemand schon seinen Kaffee heute getrunken.
Ja, nee, ich brauche keinen Kaffee. Ich bin einfach in Good Vibes Only-Modus eingestellt heute.
Das ist ja schön. Ich bin zum Glück auch im Good Vibes Only-Modus eingestellt. Dann passt das schon mal sehr gut. Ist Ihnen eigentlich lieber Ease oder Herr Sell?
Herr Sell hört sich so wie meine Lehrer damals. Herr Sell, jetzt reißen Sie sich zusammen. Also Ease ist easy, das wäre besser.
Ease steht ja auch für Easy Eric, so sind Sie wohl schon auch in der Schule in Namibia genannt worden. Was ist denn so easy an Ihnen?
Einfach die ganze Art, wie ich das Leben so angehe, so einfach sich nicht zu viele Gedanken machen, einfach in den Tag reinleben, so ein bisschen diesen African Style leben, den man einfach, ja, mit dem ich aufgewachsen bin, so, ne? Aber wenn man mich sieht und mich hört, dann ist man ein bisschen durcheinander. Oder viele Leute sind dann sehr schnell durcheinander.
Wir lösen das heute ein bisschen auf. Auch ganz easy. Easy Eric über seine Musik, über seine Heimat Namibia und sein Leben in Deutschland werden wir sprechen. Und ich habe gelesen, Sie sagen von sich, Sie seien extrem stolz an Namibia. Was ist es denn, was Ihr Herz da so anspringen lässt?
Also, wenn man sein ganzes Leben in Namibia aufwächst und einem wird gesagt, ah, du bist Deutscher, du bist Deutscher, du bist Deutscher, und denkst du, okay, alles klar, ich bin Deutscher. Und dann kommst du nach Deutschland und dann merkst du ganz schnell, dass du nicht Deutscher bist und was du alles an Namibia so toll findest, dann wird man einfach noch stolzer. Und so ist es eigentlich alles gekommen.
Woran haben Sie hier dann gemerkt, dass Sie eben nicht Deutscher sind?
Oder ein paar Sachen so. Meine Witze, die Witze in Afrika, ich war immer der Klassenclown und dann habe ich die gleichen Witze hier gemacht und die kamen irgendwie nicht so gut an, dass ich die Zeit nicht so ernst nehme manchmal, dass ich so, wann, heute, ja, ich bin irgendwann da, wenn man halt nicht 5 Minuten vorher da ist, ist man ja schon fast spät, also wenn man genau, also das habe ich so erlebt, ja, also so ein paar Sachen, nicht so gut planen und so weiter, ja, gibt's ein paar.
Dass Sie in Namibia der Deutsche waren, liegt daran, Sie haben norddeutsche Wurzeln, sagen wir mal so, Ihre Ur-Urgroßeltern sind nach Namibia ausgewandert. Wissen Sie, wie es dazu gekommen ist?
Ich habe es mal versucht rauszufinden, aber ganz genau weiß ich nicht. Um die 1886 sind meine Ur-Ur-Urgroß-Oma und Opas ausgewandert. Ich glaube sogar, meine Ur-Ur-Oma war die erste in Namibia. Da gibt's halt noch so Geschichten, die ich von meiner Oma gehört habe, wie sie mit einem Ochsenwagen dann da durch den Busch ist und dann mit Lehm ein Haus versucht hat zu bauen und so weiter. Also ja, genau weiß ich es leider nicht. Ist schon auch sehr lang her, es sind über 130 Jahre. Ja.
Das heißt, Ihre Familie, das sind Farmer auch oder was machen die in Namibia?
Also jetzt gar nicht mehr. Mein Opa und mein Onkel waren mal Farmer. Aber Namibia ist halt eine Halbwüste, da zu farmen ist nicht ganz so einfach manchmal und kriegt man viele graue Haare. Ich glaube, deswegen haben wir es dann irgendwann gelassen mit der Farm. Sind einfach jetzt normale Städter.
Okay, das heißt, was machen Ihre Eltern?
Meine Mutter macht so Corporate Gifts. Mein Vater hat ganz viele Jahre für Coca-Cola gearbeitet. Ist sehr heiß bei uns, das heißt, da wird sehr viel getrunken. Genau. Ganz normale Daytime-Jobs.
Okay, nun ist ja auch die Geschichte der Deutschen in Namibia alles andere als unproblematisch, muss man sagen. Mhm. Ist das bei Ihnen zu Hause mit Ihren Eltern oder vielleicht auch Großeltern besprochen worden?
Es wurde da viel drüber gesprochen. In meiner Familie ist es halt so, dass wir sind wirklich aufgewachsen mit einem offen für alle. Also da gab es dieses Schwarz-Weiß-Denken kaum. Das war eher so, es gibt Menschen mit guten Intentionen und Menschen mit bösen oder so. Und da, das kann man an der Hautfarbe nicht erkennen. Deswegen auch mein ganzer Werdegang in die Schule, die ich gegangen bin. Ich war die erste Klasse, wo Schwarz und Weiß gemischt wurde, als ich in die erste Klasse kam. Also das Das war bei uns in der Familie nicht so, dass man hat darüber gesprochen, aber es war nicht das Thema.
Sie sind ja 1990 eingeschult worden und da gab es ja gerade eben die Unabhängigkeit von Namibia, von Südafrika und damit endete dann auch die Apartheid. War Ihnen damals als Kind bewusst, dass das was Besonderes ist, dass Sie da eben gemischte Klassen auf einmal hatten?
Überhaupt nicht. Also wirklich überhaupt nicht. Da war ich 5 Jahre alt oder ich wurde gerade 6 Jahre alt. Für mich war das einfach... doof, weil ich musste in die Schule und ich wollte nicht in die Schule. Ich habe mich quasi den Morgen, als ich in die Schule sollte, bin ich aus dem Fenster raus und habe mich unten in meinem in unserem kleinen Gartenhaus habe ich mich versteckt und meine Eltern haben mich wirklich gesucht. Das heißt, wir kamen dann zu spät zur Schule, weil die mich nicht gefunden haben. Ich habe den ganzen Tag nur geweint, ich wollte nicht in die Schule. Also, aber den Rest, das war mir überhaupt nicht bewusst. Also es wird einem erst später bewusst, wenn man dann darüber erzählt.
Wobei Sie müssen ja als Kind im Prinzip noch, also vor der Schule, die Apartheid mitbekommen haben, oder?
Nein, gar nicht. Also die ist ja schon vorher, ist die geendet. In Namibia war die sowieso nie ganz so stark wie in Südafrika. Also ich habe wirklich von der Apartheid nichts mitbekommen. Auch die Bänke, wo dann drauf stand, nur für Weiße oder bestimmte Eingänge in Supermärkten, habe ich noch nie gesehen. Genau.
Wenn wir über Ihre Schule sprechen, ich glaube, vorher gab es auch den deutschen Kindergarten und da ist ja auch irgendwie immer so ein bisschen die Vorstellung, ja, in Namibia gibt es nach wie vor eine sehr starke deutschstämmige Community und die machen so ein bisschen ihr Ding. Wie war das in Ihrem Alltag?
Ich glaube es schon, das ist so ein gleich und gleich gesellt sich gern, wenn man die eine Sprache spricht, das ist aber nicht nur das Problem, das ist nicht nur die Situation der Deutschen, das ist auch das gleiche bei den Hereros, Oshiwambos, den Engländern, wir haben auch sehr viele Buren oder Afrikaans, holländischer Herstammung, wir sind so eine Rainbow Nation, wir leben alle gut zusammen, aber jeder hat so auch seine Gruppen, wo er sich am wohlsten manchmal fühlt, ne? Was die Sprache auch angeht.
Das heißt, Sie haben auch tatsächlich regelmäßig Deutsch gesprochen, deshalb sprechen Sie jetzt auch so gut Deutsch.
Genau, der deutsche Kindergarten war auch Deutsch, die Grundstufe war auch Deutsch, aber die Oberstufe, ab dann wurde dann alles geändert in die Richtung Englisch.
Ja. Trotzdem sind Sie natürlich nun in der 5. Generation Namibia und auch eben Teil dieser deutschstämmigen Community. Und Sie haben ja gerade schon so ein bisschen beschrieben, als Sie dann hier nach Deutschland gekommen sind, haben Sie dann gemerkt, dass Sie eigentlich doch mehr Afrikaner sind oder für sich das irgendwie so abgelegt. Und da ist ja sowieso immer diese berühmte Frage nach der Identität. Wie beantworten Sie diese Frage für sich?
Wie gesagt, die ersten 1-2 Jahre war ich sehr confused, sehr durcheinander, weil ich, mein ganzes Leben wurde mir halt gesagt, okay, du bist Deutscher, also in Namibia selber. Hm. Und in Namibia haben wir sowieso so einen kleinen Challenge, mit dem wir arbeiten, und das ist Tribalism, das heißt, die ganzen Tribes werden so ein bisschen einander aufgeteilt. Und die Deutschen waren dann auch ein Tribe, ein Stamm. Der Präsident Namibias hat mal gesagt, we have a tribe called the Germany tribe. So, das fanden wir halt als Deutsche eine sehr coole Anerkennung, weil wir sind halt 5. Generation Namibianer mit deutscher Herstammung. Jetzt habe ich die Frage vergessen.
Ja, wie Sie sich selber eben bezeichnen oder was für eine Identität Sie fühlen.
Genau. Und dann kam ich nach Deutschland und dann hatte ich immer diesen Gedanken, immer dieses, was man gesagt wurde, und dann, aber das hat nicht gepasst. Und von Jahr zu Jahr immer mehr ging es immer schneller, dass ich dann gemerkt habe, nein, ich bin Namibianer, meine ganze Familie lebt da unten, ich denke namibianisch, ich fühle mich namibianisch, und so fing es dann auch an mit meiner Musik, dass ich dann die namibianische Flagge, egal wo ich aufgetreten bin, habe ich einfach immer irgendwo auf die Bühne gehangen oder ich bin quasi mit der Flagge rausgerannt. Und das gibt mir eine sehr gute Basis, weil ich jetzt endlich weiß, wer ich bin und wo ich hingehöre. Also ich fühle mich in Deutschland extrem wohl und es ist oft so, dass ich den Deutschen erkläre, wie super cool Deutschland ist, aber dann zur gleichen Zeit auch wirklich mich wohlfühle und weiß, ich bin Namibianer, der in Deutschland lebt.
Und Sie erklären ja auch Namibia und machen vor allen Dingen auch Musik, die ihre Wurzeln in Südafrika und Namibia hat. Und die hören wir uns jetzt an. Hier ist ein Song von Ease im Deutschlandfunk Kultur. Und dieser Song heißt Original.
Original!
Genau.
Yes, ja. Yeah.
Original Nambo Style Behavior. Original first, the rest come later. There's way too much fake, no likes, just wasting satellites. No need for me to download it, nah, too much megabytes. Let's bring the heat back with a free track. I've been sitting here watching this show with my seat back. Original Nambo just forever overseas. They say they don't know, but I see they follow my Insta story. This boy drive a bus, sit back and no fuss. I know you go like it, it's so obvious. Original is only way I know. Original maker, original maker.
Das ist Ease mit
Original.
Genau, im Deutschlandfunk Kultur. Ease ist heute mein Gast und ich habe mir das Video zu dem Song angeschaut und in dem träumt ein Gangster-Rapper, würde ich sagen, davon, wie er gewaltsam nach Namibia entführt wird. Und das ist so eine Art Konfrontationstherapie, die er da erlebt. Oder genau. Wie würden Sie das beschreiben?
Also im Video ist es so, das Video fängt an mit einem namibianischen Musiker, der sein will wie ein Rapper, wie die amerikanischen Rapper. Mit Goldketten, Knarre, halbnackte Frauen in teure Autos. Und den kidnapp ich dann in meinem alten VW-Bus, nehme ihn ganz tief in die Wüste und rehabilitiere ihn so Schritt für Schritt. Im ersten Teil nehmen wir ihm zum Beispiel die Knarre ab, indem wir zu den Sahnbusch-Männern fahren. Und die nehmen die Knarre ab. Die zeigen ihnen, wie man mit zwei Stöckern wieder Feuer macht. Einfach das Original Namibianische. Bei den Ovahimbas nehmen wir ihm die Goldketten ab und packen ihn eine originale Ovahimba-Holzkette um und nimm den Rauch, den Weihrauch und säubern ihn, so wie die Ovahimbas sich auch säubern und so weiter, Schritt für Schritt. Dann sind wir zu den Hereros gegangen, die ihm quasi die Tänze wieder beibringen und so. Also es ist schon ein krasses Musikvideo, weil man halt einen Weiß-Namibianer sieht, der einen farbigen Namibianer wieder zurück zu den Roots bringt und so weiter. Also das war meine Idee hinter dem Song und ja.
Und das ist ja auch ein Statement, weil also Kwaito ist die Musikrichtung und ursprünglich im Kwaito in den Texten geht's ja oft tatsächlich um Gewalt, Geld und Sex. Sie wollen sich aber so ein bisschen von diesen Stereotypen absetzen, habe ich das Gefühl, oder?
Also Kwaito ist ja entstanden in der Anti-Apartheid-Bewegung. Das also quasi als die Musik, mit denen die Leute auf die Straße gegangen sind, manchmal auch sogar mit Vuvuzelas, die haben gepfiffen und haben diese Musik als Anti-Apartheid-Bewegung gebraucht. Als das dann vorbei war und Namibia und Südafrika dann unabhängig wurden, hat sich diese Kwaito-Musik eher in eine lebenszelebrierende Musik entwickelt. Also gar nicht mal das Gangstern und Aggressive. Klar, es gibt Township-Musik, die Kwaito, die schon sich sehr aggressiv anhört, aber wenn man auch versteht, was die sagen, ist es schon eher we are independent, jetzt sind wir dran, jetzt können wir uns ausleben so. Ja, Kwaito-Musik hat sehr viel positive Energien. Wenn man es nicht direkt kennt, ist man sehr schnell so ein bisschen vorsichtig, weil man denkt, fühlt sich aggressiv an oder ist das so wie Hip-Hop? Aber wir Kwaito-Künstler, wir wollen uns wirklich überhaupt nicht mit Hip-Hop identifizieren wollen, weil wir unseren eigenen Sound haben und auch die Message im Kwaito ist eher positiver.
Was hat Sie denn bei Kwaito so angesprochen? Also klar, das war wahrscheinlich auch die Musik, die Sie gehört haben in Ihrer Jugend, in der Schule. Was war es, was Sie dann so erfasst hat?
Ja, es fing an bei mir mit eher Hip-Hop-Musik. Ich habe Will Smith, Tupac, Eminem war dann einer der ersten, wo ich dachte, ah krass, ein weißer Rapper. Das heißt, ich könnte das ja auch mal versuchen, so in die Richtung. Und dann habe ich aber immer sehr viel Kwaito gehört, in Namibia auch schon. Als ich dann aber nach Deutschland kam, habe ich gemerkt, so ich kann mich viel besser mit der Kwaito-Musik identifizieren, von dem Vibe her, von der Positivität. Und das Hip-Hop ist zu negativ gewesen für mich und für mich als Mensch. Und deswegen habe ich das dann eher gelassen und bin dann Richtung Kwaito gegangen. Kwaito ist sehr diverse, man muss sich vorstellen. Ich meine, Kwaito kommt aus dem südlichen Afrika, ist in Soweto und Township entstanden, aber es ist hochgespreadet nach Namibia, nach Zimbabwe, nach Sambia. Und da gibt's halt so viele Sprachen. In Namibia haben wir 17 verschiedene Sprachen, 27 verschiedene Dialekte und so weiter. Also da ist sehr diverse und das macht Kwaito so lebendig und so stark.
Und es hat vor allen Dingen ja auch tatsächlich unterschiedlichste musikalische Einflüsse, ne?
Auf jeden Fall. Kwaito ist ja entstanden quasi von den ganzen Musik, die in zum Beispiel in Europa wurde, Hausmusik damals in den 80ern, 90ern, alles, was nicht verkauft wurde, wurde in Container gepackt und zu uns nach Afrika geschickt. Hip-Hop-Musik aus Amerika und Reggae aus Jamaika. Und diese drei Genres haben wir dann mit unseren eigenen Grooves zusammengemischt und so ist dann dieser Kwaito-Sound entstanden. Das heißt, er ist schneller als Hip-Hop, langsamer als House-Musik vom BPM und hat auch oft gerne diese chillten Vibes drinne, was Reggae drinne hat.
BPM Beats per Minute.
Ja.
Nun haben Sie gerade gesagt, eigentlich die Musik von schwarzen Jugendlichen. Und wenn weiße Musiker das dann übernehmen, wird oft auch von kultureller Aneignung gesprochen. Ist Ihnen der Vorwurf auch schon begegnet?
Da auf jeden Fall. Ich bin ja schon wirklich lange dabei. Ich mache das ja schon fast 20 Jahre. Direkt nach der Schule angefangen damit. Selten schon in Namibia, eher mehr aus Deutschland, weil man das hier nicht direkt verstehen kann. Man sieht mich, man hat schnell eine Assumption gemacht, schnell eine Beurteilung gemacht und gesagt, der ist gar kein Afrikaner, guck mal, wie sieht der aus, guck mal, wie spricht der und so weiter und so fort. Das ist nicht seine Kultur. Aber das ist meine Kultur, weil ich halt fünf Generationen aus Namibia komme. Damit bin ich aufgewachsen. So, mir jetzt zu sagen, ey, du kannst das nicht machen, das wäre ähnlich wie wenn man zu einem Farbigen geht in Deutschland, der hier seit 5 Generationen lebt und sagt, sorry, aber du kannst diese Lederhose nicht anziehen und diesen Schlagersong nicht singen. Also nur als krasses Beispiel jetzt. So, ich habe das schon oft gehört, aber ist sehr selten und manchmal von Leuten, die selber confused sind.
Sie haben gerade von den verschiedenen Sprachen gesprochen. Sie fassen Ihre Texte im Namenslang ab. Das ist ein Wort, was Sie selber geschaffen haben, also Namenslang. Sie haben da auch ein Wörterbuch rausgegeben. Was meinen Sie damit? Was ist dieser Namenslang?
Also Namenslang, wir sagen das okay. Erste sagen wir in Englisch, Namenslang ist quasi das namibianische Deutsch. Man muss sich vorstellen, die deutsche Sprache kam vor 130 Jahren das erste Mal nach Namibia und hat sich dann über diese Zeit mit den einheimischen Sprachen vermischt. Sehr viel Einfluss aus dem Afrikaansen, sehr viel Einfluss aus Englisch, Herero, Oshiwambo, sogar der Buschmann-Sprache, der Nama, Damara und der San von den Khoikhoi, die Klicklaute, haben wir verschiedene Wörter und auch manchmal die Grammatik übernommen. Und so, das ist mir erst aufgefallen, als ich dann nach Deutschland kam und mit den Leuten hier gesprochen habe und die dann gesagt haben, okay, wir verstehen die Grundidee, was du uns sagen willst, aber da sind so viele Fehler und so viele Wörter, die wir nicht verstehen. Und deswegen fing ich dann an, jedes einzelne Wort, wo ich gemerkt habe, okay, das kennen die Leute in Deutschland nicht, habe ich mir dann halt aufgeschrieben und daraus ein Wörterbuch gemacht. Und das ist quasi dieses Namslang.
Können Sie da mal ein Beispiel geben?
Aue, okay, na, check die Story, wir chillen hier, gut gechillt in diesem Studio und ich prate mit diesem Bra auf der anderen Kante da, somewhere in Berlin.
Ja, okay.
Das heißt, man versteht so ein bisschen die Richtung.
Ja, also wir chillen hier im Studio zumindest zusammen, ne?
Richtig, und, genau. Ich spreche mit einem Typen auf der anderen Seite von Deutschland und der lebt in Berlin, so die Richtung. So.
Okay, alles klar. Was ist denn dann eigentlich der Unterschied zu Südwesterdeutsch, also die Sprache, die eben die Kolonialisten gesprochen haben?
Genau, ich würde sagen, Namslang ist die Erweiterung von dem Südwesterdeutsch. Wir als junge Namibianer, also wir sagen nicht Namibier, wir sagen immer Namibianer, keine Ahnung. Nur die Deutschen nennen uns Namibier. Also wir jungen Namibianer, wir identifizieren uns überhaupt nicht mehr mit Deutsch-Südwestafrika. Oder deswegen auch das Südwesterdeutsch, das passt nicht zu uns. Deswegen kam ich mit der Idee, um zu sagen, hey, komm, wir nennen das jetzt Namslang oder Namdeutsch. Weil wir sind Namibianer. Und der Unterschied ist schon so, dass in dem Namslang noch mehr englische Einflüsse drin sind und auch von den einheimischen Sprachen noch viel mehr übernommen wurde, weil wir als junge deutsche namibianische Generation noch mehr gemischt haben mit allen verschiedenen Stämmen. Genau.
Is hat uns gerade schon von seiner Kindheit und Jugend in Namibia erzählt. Dort ist er 1983 geboren. Seine Familie hat deutsche Wurzeln, lebt aber schon seit 5 Generationen in dem afrikanischen Land. Was war denn dann eigentlich der Anlass, die Koffer zu packen und nach Deutschland zu ziehen?
Ich habe in Südafrika studiert, in Kapstadt, und ich war kurz vor einem Plattenvertrag mit meiner Gruppe, die hieß Odyssey Crew, bis dann einer von denen ins Gefängnis kam. Und dann ist das alles geplatzt und ich war so, oh Mann, ich muss jetzt raus. Ich muss einfach mal raus aus Afrika
sehen,
was
die ins Gefängnis. Was war das für eine Geschichte?
Das weiß ich bis heute nicht genau. Das ist schon krass. Seine Freundin wurde umgebracht mit irgendeinem Reifen und verbrannt und also irgendwie sowas und keiner wusste. Und da wurde er erstmal vorläufig 3 Monate festgenommen. Und keiner wusste von unserer Gruppe, wo er ist, bis er auf einmal dann ganz vermagert auf einmal wieder vor uns stand. Ich sag, wo warst du? Das ist alles ins Wasser gefallen, jetzt der Vertrag. Ja, ich wurde festgenommen, bla bla, weil ich wurde verdächtigt. Mhm. Und ja, und dann war er wieder auf freien Fuß und krasse Geschichte. Und dann dachte ich nur, nee, ich jetzt einmal nach Deutschland, das wäre gut. Das hat auch gut gepasst, da ich jemand kennengelernt habe in Namibia. Und die ist dann nach Deutschland gezogen. Dann dachte ich, komm, der Liebe hinterher, habe ich einen guten Grund, nach Deutschland zu kommen.
Ist ja auch kein schlechtes Motiv. Und auf der anderen Seite gab es ja natürlich da auch erstmal was zu verarbeiten. Also ich meine, wenn so ein Plattenvertrag winkt, dann träumt man ja wahrscheinlich, dass es da musikalisch jetzt in die richtige Richtung geht. Und auf einmal platzt das dann alles.
Auf jeden Fall, weil unsere Gruppe war eine sehr krasse Gruppe. Wir hatten einen Corsa, einen Inder, einen Cape Colored und mich als weiß deutsch-abstämmigen Namibianer in dieser Gruppe. Das war unsere Gruppe, die hieß Odyssey Crew. Also wir haben da schon Wirbel gemacht da unten und dann, ja, jetzt im Nachhinein bin ich so froh, dass ich Independent-Musiker bin und weiterhin bleiben möchte, weil die ganze Musikindustrie ist halt schon mehr gepolt auf Geld zu verdienen und wenn du halt ein Künstler bist und auf deinen größten Wert auf die Musik und auf die Kunst legst, dann reiben sich diese zwei Dinger gerne mal aneinander.
Über diese Reibung werden wir gleich auch nochmal sprechen. Ich glaube, Sie waren 21, da sind Sie dann also mit 2 Koffern hier in Deutschland angekommen, haben festgestellt, das haben Sie ja vorhin schon erzählt, dass Sie so deutsch nicht sind, wie immer in Namibia behauptet worden ist, hatten auch nicht viel Geld. Wie anstrengend war das in der Anfangszeit? Wie sind Sie hier über die Runden gekommen?
Das war schon krass. Ich hatte wirklich nichts außer diese 2 Koffer und einer von meinen Freunden aus Namibia ist einen knappen Monat vorher auch nach Köln gekommen und dann habe ich ihm erstmal gesagt, kann ich bei dir übernachten? Und dann, wir waren halt sehr, sehr gute Freunde. Das heißt, die ersten 3-4 Tage haben wir dann zusammen in so einem Queen-Size-Bett geschlafen, bis wir irgendeinen Morgen dann aufstanden, wo er Gesicht an Gesicht ein- und ausgeatmet haben. Da haben wir gesagt, guck, wir sind richtig gute Freunde, aber so nah müssen wir auch nicht liegen nebeneinander. Dann habe ich meine 3 Jacken genommen, weil in Namibia wurde einem gesagt, Deutschland ist kalt, nimm so viele Jacken wie möglich mit. Und wir haben halt diese alten Parker aus der Bundeswehr haben wir, die wurden quasi nach Afrika geschickt, ich habe sie dann wieder zurückgenommen. Da habe ich mich dann auf den Boden gelegt und ja, nach ein paar Wochen war mein Rücken so weh, dass ich dann irgendwie gesagt habe, ich muss jetzt Geld zusammenkratzen und mir eine Matratze irgendwo kaufen und habe dann bei so einem großen, ich weiß nicht, darf man hier Marken nennen überhaupt?
Sie dürfen das, ich nicht.
Ach so, okay. Da bin ich zu Ikea gefahren und habe mir für 19 Euro meine erste Matratze gekauft. Und ich trinke halt keinen Alkohol, aber mein Freund war im Bierparadies angekommen. Er hat so viele Biere, das heißt, er hat ganz viele Kisten Bier, jede Woche eine andere Kiste probiert. Oh, das deutsche Bier, das deutsche Bier. Und der Witz war halt dann, dass ich seine Bierkästen genommen habe als Nicht-Alkoholiker und meine Matratze dann da drauf gepackt habe, dass ich wenigstens auch nicht direkt auf dem Boden schlafe, sondern ein bisschen höher.
Ja, und aber dann nicht vom Bier geträumt.
Nein, 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 überhaupt nicht. Von einem wehen Rücken, der dann langsam wieder besser wurde.
Also sagen wir mal, ein etwas unbequemer Anfang hier in Deutschland. Ich glaube, einer Ihrer ersten Jobs war dann Tontechniker bei TV Total, der Show von Stefan Raab. War das dann auch eine gute Adresse, um Ihre Musikkarriere voranzutreiben?
Am Anfang nicht, weil man erstmal ganz unten anfängt. Man fängt unten an und putzt erstmal die Kabel, die von der VOG-WM aus dem Schnee zurückkommen. Die machst du erstmal sauber im Lager. Dann mit der Zeit habe ich mich hochgearbeitet ins Tonstudio und habe dann die ganze TNB gemacht für Produktion von Mario Barth, Anke Engelke, Bastian Pastewka und habe diese famous deutschen Persons habe ich dann alle persönlich kennengelernt und war dann manchmal alleine mit denen im Studio und konnte mit denen reden und einfach so ein bisschen merken, so antasten, wie funktioniert die deutsche Entertainment-Industrie, weil Namibia ist halt wirklich ein sehr großes Land, fast dreimal so groß wie Deutschland, aber 2,5 Millionen Einwohner. Das heißt, wenn du da zu einer Radiostation gehst und deine CD dahin packst, dann haben die gesagt, ah, was das, cool. Ja, setz dich hin, wir machen hier so ein 2-Stunden-Interview. Das habe ich natürlich ganz schnell gemerkt, als ich dann bei anderen großen Sendern wie 1Live war, wo ich nicht erst reinkam, wo die alles zugemacht haben. Nein, 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 du musst durch die Musikredaktion und das muss abgenommen werden und so weiter.
Du kannst jetzt leider nicht entscheiden, dass du hier ein Interview gibst. Ihren Durchbruch hatten sie ja dann auch erstmal in Namibia, ne? Also von Deutschland aus. Wie hat das funktioniert?
Ja, das war krass, weil ich nach 2-3 Jahren in Deutschland leben irgendwie gedacht habe, es funktioniert in Deutschland gar nicht. Ich mache jetzt alles das, was ich als Musik in den letzten Jahren aufgenommen habe, das mische ich jetzt fertig als Tontechniker. Ich mische ja meine eigene Musik auch und mache es auf eine CD. Und wenn ich dann nach Hause komme über die Weihnachtsferien, dann verteile ich die CD einfach so. Habe ich dann auch gemacht und sage, gut, das ist mein letztes Album und dann werde ich was anderes. Und einer der Songs auf dem Album ist dann so durch die Decke gegangen in Namibia. Also Radiostation, Fernseh, Auftritte überall. Wirklich, ich stand auf den Straßen und dann sind Autos vorbeigefahren, die diesen Song, Wo ist die Coolbox, hieß der, wirklich laut gepumpt haben. Und das war so ein Zeichen des Universums, so, nein, Is, wir sind noch nicht fertig mit dir, du sollst noch mehr Musik machen. Und ja, so war das dann. Und dann kam ich zurück nach Deutschland und habe dann quasi meine Karriere in Deutschland, von Deutschland aus in Namibia aufgebaut, so dass ich auch dann die größten Awards in Afrika gewonnen habe. Ich habe Artist of the Year, Künstler des Jahres in Namibia gewonnen, MTV Africa Music Awards, Channel O, das ist der größte Musik Award Afrikas, in der Kwaito Genre dann gewonnen habe, Nominierung für das beste Album Afrikas bei dem afrikanischen Grammy, das ist der Kora Award, hieß der. Also wirklich ganz krass.
Also super erfolgreich eben in Namibia. Das hat die natürlich in Deutschland erstmal nichts genutzt, weil hier kannte sie ja noch keiner, bis es dann eine Fernsehshow gab, die das geändert hat. Und darüber reden wir gleich hier mit Is.
Oh ja.
Is hat gerade erzählt, wie er von Deutschland aus seine Musikkarriere in seiner Heimat Namibia gestartet hat. Hier in Deutschland hat es mit der Karriere dann einen Moment gedauert. Da hat ihm vor 6 Jahren die Castingshow The X Factor zur größeren Bekanntheit verholfen. Die hat er 2018 zusammen mit seiner Band Yeah Yeah mit großem Abstand im Publikumsvoting gewonnen. Und eigentlich hatten sie ja die Teilnahme an der Show, habe ich gelesen, abgesagt. Warum?
Genau, es war eine Anfrage über meine damalige Managerin und die meinte, hier, schreib mir eine Produktionsfirma und die wollen haben, dass du beim Casting mitmachst. Ich so, nee, ignoriere das einfach, ist doch egal. So, dann 2-3 Wochen später schreibt sie mich wieder an. Die haben schon wieder geschrieben. Ich so, ja, hab ich doch gesagt, einfach ignorieren. Naja, und dann kam es das dritte Mal und dann sag ich, was ist das genau? Wann ist denn das überhaupt? Ja, das ist erst nächstes Jahr. Ich so, oh, dann sag einfach zu und dann bis nächstes
Warum
Jahr.
Warum hatten sie da so einen Widerwillen, da mitzumachen?
Ja, weil Castingshows habe ich dann auch mit der Zeit gemerkt, hier in Deutschland ist, wo Leute sagen so, kann man die Künstler dann ernst nehmen, die da mitmachen so. Und dann dachte ich so, weiß ich nicht, ob das gerade passt. Also es war einfach von der Energie, hat es gerade nicht so gepasst. Und dann war es wieder 6 Monate, meinst du, in 6 Monaten ist das erst? Ich so, ja, dann sag zu. Naja, und dann auf einmal, knapp eine Woche vorher, ruft sie mich an und sagt, du weißt schon, dass du nächste Woche zu dem Casting hin musst. Und ich so, oh.
Das haben Sie tatsächlich dann so vergessen oder einfach?
Das habe ich komplett vergessen, komplett.
Okay, also wieder ganz easy.
Ganz easy. Einfach gelebt so und dann schnell meine Band angerufen und sag, ey, sorry Boys, aber wir müssen da in 4 Tagen war das sogar. Wir müssen da in 4 Tagen hin. Das ist so eine Castingshow und die so, oh, Is, was machst du mit uns? Ich sag, bitte, ich habe zugesagt, ich kann jetzt nicht kommen. Das wäre, also so wurde ich auch erzogen. Ne? Wenn du schon zusagst, dann musst du auch mindestens kommen. Aber weil ich es vercheckt habe, naja, und dann sind wir dahin. Das war halt schon komisch, weil du als Musiker, als established Musiker mit einer Profi-Band dann wirklich dann da als vorsingen musst quasi. Also wir haben das gar nicht so ernst genommen und dann kamen wir da weiter und dann haben wir gedacht, ach komm, wir gucken uns den Spaß mal an und machen noch mal eine Runde. Und dann kamen wir noch eine Runde weiter. Und dann nachher wurde das dann wirklich ernst, weil man denkt so, krass. Und ich selber war auch an der Zeit irgendeinem Punkt, wo es in Deutschland wirklich schwierig funktioniert hat, weil ich dachte, warum checken die Leute diesen Sound, diese Positivität in der Musik, diesen Groove? Wir haben ja einen bestimmten Groove, so einen Rhythmus, der einen einfach nur mitreißt, wenn man es zulässt. Und deswegen habe ich gedacht, ich will einfach da weitermachen, mal gucken, wie weit es geht. Und dann gingen wir bis ins Finale.
Es ist gut gegangen und wie gesagt, sie haben mit Abstand dieses Publikumsvoting gewonnen. Dann war da ein großer Plattenvertrag, der im Raum stand. Den wollten sie dann aber auch nicht. Was war da das Problem?
Doch, ich war sehr, sehr offen, weil wenn man gewinnt, dann kriegt man automatisch einen Plattenvertrag. Und ich dachte so, ey krass, das mit einem Major Label, da habe ich eigentlich richtig Bock drauf, um zu sehen, was da passiert und wie das Ganze funktioniert. Wie arbeiten die mit den ganzen Professionellen aus der Musikindustrie? Ich hab Bock. Aber das Plattenlabel hatte nicht so Bock, weil ich glaube, die haben nicht gedacht, damit gerechnet, dass ich gewinne. Und die hatten, glaube ich, Schwierigkeiten, mich in eine Schublade zu packen. Das ist bei meinem, wie ich bin, meiner Musik, mit meiner Genre sehr schwierig. Und wenn man halt Geld verdienen will mit der Musik, dann ist es immer gut, wenn man Schubladen hat. Das ist Schlager, das ist dies. Und dann, ja, und dann ging es nicht.
Gab es dann irgendwie das Angebot, okay, dreh ein bisschen an deiner Musik und dann nehmen wir dich? Oder war das dann auch ausgeschlossen?
Nee, also es kam eigentlich gar nichts. Es kam gar nichts. Das war so, ich habe dann angerufen und gesagt, ey, wir haben gewonnen, was ist denn jetzt der nächste Step? Paar Radiointerviews vielleicht oder Fernsehauftritte, ne, als Gewinner. Ja, nee, wir müssen jetzt erstmal 2 Wochen Urlaub machen. Das war sehr anstrengend, das ganze X-Faktor für uns. Und ich so, was für euch? Also ich war der Typ, der auf der Bühne stand da und jede Woche einen neuen Song schreiben musste und auswendig lernen und so weiter. Naja, und dann habe ich gesagt, guck, ich bin ein sehr proaktiver Mensch. Ich zeig's euch. Hab dann 4 sehr bekannte deutsche Musikproduzenten zu mir nach Afrika eingeladen mit einem deutschen Kamerateam, die das Ganze begleitet haben und eine Doku gedreht haben, wie wir mein Album, das heißt Game Changer Album, um das Game zu changen, aufnehmen. Wir saßen quasi, wir sind mit meinem alten VW Bulli durch die Büsche gefahren, Zebras, Giraffen, saßen am Wasserloch mit Laptops, haben die neuen Beats produziert, Songs getextet, sind dann nachmittags zu Fuß durch den Busch, haben Nashörner rangeschlichen, ich habe den Leuten gezeigt, wie man mit Feuer macht mit 2 Stöcken und so weiter. Kam dann zurück mit dem Album. Und das Label, es wollte es nicht erst hören. Ich habe denen gesagt, ich habe ein komplettes Album selber produziert. Hier ist es. Ja, nee, ist okay.
Aber das ist ja super enttäuschend. Also da würde es mir total schwer fallen, da weiterhin positiv zu bleiben, wenn man so viel positive Energie in ein Projekt investiert und dann verpufft das so. Wie sind Sie damit umgegangen?
Es war schwierig, weil als das Album fertig war und ich dann knapp 7 Monate gedauert habe und gesagt, okay, ihr habt nicht erst Interesse, das zu hören, dann lasst mich wenigstens gehen, dann kann ich das selber releasen, so wie ich meine letzten 13 Alben released habe. Das hat dann aber trotzdem mit Anwälten nochmal 7 Monate gedauert, um dann aus dem Vertrag rauszukommen, weil dann wollten sie mich auch irgendwie nicht gehen lassen, keine Ahnung warum. Dann war ich raus, ich hatte so viel Energie. Hab das Album fertig gemischt, hab ein Crowdfunding gemacht, um das überhaupt zu finanzieren. Dann wollte ich es releasen und dann kam, ja, eine Pandemie. Dann musste ich nochmal ein ganzes Jahr warten ohne Auftritte. Aber das Musikerleben ist sehr Rollercoaster-mäßig. Also du stehst auf der Bühne mit Lichter, alle feiern und den nächsten Tag bist du alleine zu Hause und alles ist still und so weiter. Also ich bin das schon gewöhnt, aber man muss sich selber trotzdem aufrappeln und zu sagen, mach weiter, mach weiter, mach weiter.
Und Sie produzieren ja auch weiterhin Ihre Songs selbst. Was würden Sie sagen, wenn wir über die Achterbahn sprechen? An welchem Punkt der Achterbahn sind Sie gerade? Oben oder rauschen Sie gerade nach unten?
Ich bin so, ich glaube, durch den Dip unten gerade, ein bisschen durch wieder, weil ich sehr, sehr müde war, mein Album rausgehauen habe, viel mehr Erwartungen gehabt habe und jetzt gefühlt geht's wieder hoch irgendwie. Aber ich weiß, dass es auch mal wieder runtergeht, deswegen ich embrace beide Sachen. Also das ist das Leben, das gehört zum Leben dazu, das kenne ich aus Namibia. Wir haben sehr krasse Trockenheit manchmal und dann manchmal haben wir sehr gute Regenjahre. Deswegen, ich kenne das.
Ys, namibianischer Musiker und Musikproduzent mit deutschen Wurzeln. Am 3. Mai übrigens live in Köln zu erleben und am 6. Mai in Hamburg. Sie treten ja auch viel in Namibia auf. Gibt es da für Sie Unterschiede?
Ja, schon. Von den Zuschauern her, in Namibia ist von der ersten Sekunde an direkt Party angesagt und Leute tanzen. In Deutschland dauert das 3, 4, 5 Songs, bis die Leute merken, oh krass, ja, das reißt schon mit. Oh ja, ich bewegen, das ist eine gute Idee.
Also die Deutschen lehnen sich erstmal zurück und gucken skeptisch, aber lassen sich dann doch begeistern.
Auf jeden Fall, am Ende ist immer Party.
Wie ist das eigentlich? Lässt sich in Namibia mit ihrer Musik auch Geld verdienen oder ist das dann tatsächlich in Europa einfacher?
Meine Bekanntheit in Namibia ist schon sehr viel größer als in Deutschland, deswegen ist es noch ein Stück einfacher. Aber als Musiker heutzutage verdient man eigentlich von der Musik kaum noch. Vielleicht bei Auftritten, wenn überhaupt. Es geht hauptsächlich um Merchandise. Und da bin ich halt seit vielen, vielen Jahren sehr krass aufgestellt. Ich habe einen Vitamin-Energy-Drink, ich habe Biltong, eine Trockenfleisch-Marke rausgebracht, Bücher, Cappies, eine Schuhmarke mit einer namibianischen Flagge drauf und so weiter. So, ja, und das funktioniert in Namibia auch sehr gut.
Und das ist sogar was Besonderes, habe ich gelesen, dass Sie diese Flagge benutzen dürfen. Da haben Sie, glaube ich, eine Sondererlaubnis, ne?
Das ist richtig. In Namibia darf man die Flagge nicht auf Produkte placken, aber die Office of the President Namibias hat mir eine offizielle Genehmigung gegeben, weil die halt gesehen haben, dieser Musiker ist verrückt, der geht raus in die ganze Welt mit der namibianischen Flagge und daher darf ich diese namibianische Flagge auf Schuhe, auf Caps und so weiter machen. Und das, ja, ist eine sehr große Ehre und schätze ich auch. Deswegen bin ich mir meiner Botschafterrolle Namibias sehr bewusst und sehr stolz.
Und ich glaube, der sind Sie auch heute Vormittag hier sehr gerecht geworden. Ees, vielen Dank für das Gespräch.
Ey, sehr gerne, hat mir wirklich Spaß gemacht.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.